Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zum zweiten Vortrag des heutigen Vormittags. Das Thema: Durch die Hoffnung sind wir gerettet. In Klammer Spe Salvi. Das erinnert Sie schon an die Enzyklika unseres Heiligen Vaters. Diese Enzyklika, so meinten wir, ist wahrscheinlich vielen nicht bekannt, beziehungsweise man hat nur von dieser Enzyklika gehört, aber man hat sie nicht gelesen oder wenn gelesen, man hat sie nicht richtig durchdacht und so verarbeitet. Deshalb meinten wir, unter der Voraussetzung Glaube, Hoffnung, Liebe ist es gut, wenn wir mal diese Hoffnungsenzyklika des Papstes näher betrachten. Der Referent Manfred Lochbrunner ist uns eigentlich bekannt. Er hat schon, ich habe jetzt nicht nachgelesen, ich glaube zweimal sicher war er bei uns oder dreimal schon. Oder schon mehrmals. Ja, auf alle Fälle, er hat dieses Referat übernommen und dafür danke ich ihm sehr, denn es ist immer auch für den Organisator einer solchen Akademie eine Unsicherheit, bringt der die richtigen Referenten zusammen. Herr Lochbrunner ist zurzeit Professor in Berlin an dem Priesterseminare, dem Toris Mater, und doziert hier Dogmatik. Er ist ein besonderer Fachmann und Kenner der Theologie von Hans-Urs von Balthasar. Über ihn hat er mehrere Schriften geschrieben. Einmal seine Promotion über die Analogia Caritatis, Darstellung und Deutung der Theologie Hans-Urs von Balthasar. Und dann hat er mehrere Artikel oder Bücher geschrieben. Das Priestertum, das war seine Habilitationsschrift, das Priestertum nach, oder das Priesterbild nach Johannes Chrysostomus. Und schließlich Hans-Urs von Balthasar als Autor, dann Hans-Urs von Balthasar und seine Philosophenfreunde, seine Literatenfreunde. Urs von Balthasar war ein Mann mit einmaliger Ausstrahlung und auch mit vielen Bekannten, mit einem großen Bekanntenkreis. Und so hat er Literaten, also Leute aus der Dichtung, hat auch selber Dichter übersetzt, Franzosen und natürlich auch Philosophenfreunde und also diese ganzen Bekannten. Darüber hat er gearbeitet und nun wird er zu uns sprechen über die Hoffnungsenzyklika des Papstes. Heute Nachmittag kommt auch ein Vortrag über die Enzyklika Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. Also die beiden großen Enzykliken des Papstes werden uns vorgestellt. Bitte.
Ich darf mich bedanken für die Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Hoffnung sind wir gerettet. In den inzwischen 7 Jahren seines Pontifikates hat Papst Benedikt XVI. Inzwischen 3 Enzykliken veröffentlicht. 8 Monate nach seiner Wahl zum Papst erschien seine Antrittsenzyklika Deus Caritas Est, über die heute Nachmittag der Leiter des Bischöflichen Seelsorgeamtes Augsburg, Herr Dr. Michael Kreuzer, zu Ihnen sprechen wird. Auf den 30. November 2008 ist die 2. Enzyklika mit dem Titel Spe Salvi datiert. Mit ihr wollen wir uns in diesem Referat auseinandersetzen. Die dritte Enzyklika veröffentlichte Benedikt der 16. am 29. Juni 2009. Diese dritte Enzyklika Caritas in Veritate reiht sich in die Reihe der Sozialverkündigungen der Päpste ein. Im gleichen Zeitraum von 7 Jahren hatte auch sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., 3 Enzykliken und 1 Rundschreiben publiziert. Doch kann Benedikt der 16. in diesem Zeitraum noch 2 gewichtige Bände verbuchen, mit denen er die theologische Diskussion wesentlich bereichert hat, nämlich die 2 Bände über Jesus von Nazareth, 1. Teil von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung im Jahr 2007 und der 2. Teil vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung im Jahr 2011. Die Enzykliken sind eine unter dem Pontifikat Benedikt des 14., also des aus Bologna stammenden Prospero Lambertini, im 18. Jahrhundert eingeführte literarische Gattung zur Ausübung des ordentlichen allgemeinen Lehramtes der Päpste. Sie sind gedruckte Rundschreiben, die an den Episkopat und über diesen an die Priester und an die Gläubigen, gelegentlich auch an alle Menschen guten Willens gerichtet sind. Sie sind in der Regel durch besondere Fragen der Zeit oder konkrete Anlässe bedingt. Ihre Inhalte betreffen Glaubens- und Sittenfragen, aber auch Fragen der Philosophie, der Sozial-, Staats- oder Wirtschaftslehre können behandelt werden. Über ihre Autorität hält Pius der 12. in Humani Generis fest, Zitat: Man darf nicht meinen, dass was in den Enzykliken vorgelegt wird, erfordere an sich keine Zustimmung, weil die Päpste in ihnen nicht die höchste Vollmacht ihres Lehramtes ausüben. Ende des Zitats. Das heißt, auch dem ordentlichen Lehramt gegenüber sind die Gläubigen zur gehorsamen Annahme verpflichtet. Die Enzykliken werden nach den ersten 2 oder 3 Worten des lateinischen Textes zitiert. Solche Initia werden mit großem Bedacht gewählt, sodass ihnen oft eine besondere Signalwirkung zukommt. Da erfahrungsgemäß, wie Professor Ziegenhaus bereits einführend gesagt hat, viele den Inhalt solcher Enzykliken nur nach den über die Medien beim Erscheinen verbreiteten Kurzzusammenfassungen zur Kenntnis nehmen, und die sind leider oft sehr einseitig und polemisch, und da sich nur wenige selbst der Mühe unterziehen, den Text zu studieren, möchte ich im 1. Teil, der fast das ganze Referat füllen wird, Sie mit den wesentlichen Aussagen dieser Enzyklika direkt vertraut machen. Und dann bleibt leider nur noch wenig Zeit für einen 2. Teil zu einer ganz knappen Würdigung oder dem Versuch einer Würdigung dieser Enzyklika. Zum 1. Teil die inhaltlichen Hauptlinien dieser Enzyklika. Papst Benedikt der 16. wendet sich mit seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen. Das Initium selbst ist ähnlich wie schon bei der Antrittsenzyklika wieder ein biblisches Zitat, diesmal aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, Vers 24. Und dieses Zitat wird nach der lateinischen Vulgata zitiert: Spe salvi facti sumus. Auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Da das Heil, das Gott uns schenkt, noch nicht unser Besitz ist, sondern wir erst unterwegs zum ewigen Heil sind, wird die Hoffnung zur wesentlichen Signatur unseres Christseins. Der Status viatoris, das heißt das Unterwegssein zum ewigen Ziel, bestimmt unsere geschöpfliche Existenz, die zwischen das Nichts und das Sein gespannt ist. Und zum Pilgerstand unseres irdischen Daseins gehört eben die Hoffnung. Welcher Art ist denn diese Hoffnung, die es gestattet zu sagen, von ihr her und weil es sie gibt, seien wir erlöst? Und welcher Art Gewissheit gibt es da? Mit diesen Fragen führt der Papst an das Thema heran. Was den Aufbau des Schreibens betrifft, lassen sich zwei Hauptteile erkennen, auch wenn sie nicht direkt als solche ausgewiesen werden. Den ersten Hauptteil würde ich als systematischen Teil charakterisieren wollen und ihm die Nummern 2 bis einschließlich 31 zuordnen. Ihm steht dann ein zweiter Hauptteil gegenüber, der im Unterschied zum ersten einen praktischen Duktus aufweist und der mit Lern- und Übungsorte der Hoffnung überschrieben ist. Dieser zweite Teil reicht von der Nummer 32 bis einschließlich 48. Die letzten beiden Nummern, 49 und 50, bilden den Schluss, der auf Maria als Stern der Hoffnung aufschaut. Ein solcher marianischer Schluss begegnet bekanntlich in vielen Enzykliken und fehlte in keiner Enzyklika von Johannes Paul II. Nun zum systematischen Teil. Die systematische Theologie hat einen methodischen Dreischritt entwickelt, der sich als praktikables Werkzeug bei der Darlegung theologischer Inhalte bewährt hat und immer wieder aufs Neue sich bewährt. Der erste Schritt muss sich der biblischen Grundlage versichern und erklären, wie die Lehre in der göttlichen Offenbarung enthalten ist. Der zweite Schritt macht sich dann zur Aufgabe, die Lehre in ihrem Gang durch die Geschichte zu verfolgen. Und erst in einem dritten Schritt wird dann versucht, die Lehrgestalt an sich zu profilieren. Die Struktur eines solchen methodischen Vorgehens lässt sich auch an unserer Enzyklika nachweisen. Nun ein paar Vorbemerkungen. Auch hier beginnt der systematische Teil mit einer biblischen Grundlegung, sind die Nummern 2 bis 8. Doch wird nicht das ganze biblische Hoffnungstableau entrollt, sondern stichpunkthaft der Fokus auf wenige Stellen gerichtet. So wird das gesamte alttestamentliche Zeugnis über die Hoffnung ausgeblendet und nur neutestamentliche Stellen berücksichtigt. Auch kann man nicht von einer streng mit den Methoden der Exegese durchgeführten Behandlung dieser Stellen sprechen, sondern mehr von einer bibeltheologischen Sichtweise oder, wenn Sie wollen, einer dogmatischen Schrifterklärung. Wenn der Papst bei der Auslegung von Hebräer 11,1, ich werde gleich darauf nochmals zurückkommen, sich in exegetische Detailfragen einlässt, geraten seine Ausführungen zu einer Kritik an der Übersetzung, wie sie in unserer deutschen Einheitsübersetzung unternommen wird. Man muss sich diese Kritik des Papstes im Wortlaut der Editio Typica, also im lateinischen Text, anhören. Und der lautet so: Haec interpretatio, vigisi mosaiculo solidata est, saltem in Germania, in ex egesi quoque catholica, ita ut ecumenica versio ad linguam germanicam Novi Testamenti ab episcopis approbata, sic proferatur. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von dem, was man nicht sieht. Hic effatus per se non est erroneus, ad tamen a textus significatione est alienus, quando quidem grecana vox, nempe elenchos, subjectiva pervasionis vi caret, sed objectivam probationis vim retinet. Eine weitere Besonderheit dieses biblischen Teils der Enzyklika liegt darin, dass sie das Väterzeugnis mit einschließt. So lautet die Überschrift bei der Nummer 4, das Verständnis der Hoffnung des Glaubens im Neuen Testament und in der frühen Kirche. Schließlich fällt noch auf, dass der Papst mitten in seinem biblischen Diskurs das Beispiel der von Johannes Paul II. Im Jahr 2000 heilig gesprochenen Afrikanerin Giuseppina Bankita einstreut, um anhand ihrer bewegten Biografie die Lebenskraft der christlichen Hoffnung lebendig zu illustrieren. Ein weiterer Exkurs innerhalb des biblischen Teiles liegt in der Nummer 6 vor, wo am Beispiel frühchristlicher Sarkophage die Rolle Christi im Bild des Philosophen und des Hirten erläutert wird. Doch wenden wir uns nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen nun dem eigentlichen Dossier der neutestamentlichen Texte zu, also zur biblischen Grundlegung. Der Auslegung einiger Stellen stellt der Papst in der Nummer 2 die These voran, dass im Neuen Testament Hoffnung und Glaube austauschbare Begriffe sind. Hoffnung ist in der Tat ein Zentralwort des biblischen Glaubens, so sehr, dass die Wörter Glaube und Hoffnung an verschiedenen Stellen als austauschbar erscheinen. In dieser Nummer 2 begegnet auch eine terminologische Unterscheidung, die der modernen Sprachphilosophie entlehnt ist und sich wie ein Leitmotiv durch die ganze Enzyklika hindurchsieht, nämlich die Unterscheidung von informativ und performativ. Zitat: Die christliche Botschaft war nicht nur informativ, sondern performativ. Das heißt, Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von Wissbarem, es ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt und das Leben verändert. Ende des Zitats. Im Einzelnen werden drei Orte neutestamentlicher Hoffnungstheologie erläutert. Der Philemonbrief des Apostels Paulus mit der Geschichte von dem seinem Herrn Philemon entlaufenen Sklaven Onesimus, den Paulus im Gefängnis getauft hat und nun wieder an seinen Herrn zurückschickt, aber nicht mehr als Sklaven, sondern weit mehr als geliebten Bruder, steht als Ganzer für die These, dass das Christentum keine sozialrevolutionäre Botschaft gebracht hat, sondern die Gesellschaft von innen her mit seiner Hoffnungsbotschaft verändert hat. Den Abschnitt 1, Vers 18 bis 31 des ersten Korintherbriefes, wo der Apostel die Botschaft vom Gekreuzigten, der Zeichenforderung der Juden und der Weisheitssuche der Griechen gegenüberstellt, deutet der Papst vor dem Hintergrund der hellenistischen Gesellschaft. Zitat: Der Mythos hatte seine Glaubwürdigkeit verloren, die römische Staatsreligion war zum bloßen Zeremoniell erstarrt, das gewissenhaft ausgeführt wurde, aber eben nur noch politische Religion war. Die philosophische Aufklärung hatte die Götter in den Bereich des Unwirklichen verwiesen. Das Göttliche wurde in verschiedenen Weisen in den kosmischen Mächten gesehen, aber einen Gott, zu dem man beten konnte, gab es nicht. Ende des Zitats. Gegenüber solchen Müdigkeitserscheinungen der antiken Kultur erwies sich die Hoffnungskraft des Christentums als neuer und qualitativ besserer Lebensentwurf, dem sich zunächst freilich vornehmlich Menschen aus den niedrigen sozialen Schichten angeschlossen hatten, aber auch in den Kreisen der Gebildeten ereigneten sich durchaus ebenso Bekehrungen. Am ausführlichsten schließlich geht der Papst auf den Hebräerbrief ein. Er bezieht sich auf den bedeutungsschweren ersten Vers des 11. Kapitels, der als eine Art Definition des Glaubens gilt und im griechischen Urtext so lautet: Estin de pistis elpizomenon hypostasis pragmaton elenchos u plepomenon. Der Glaube ist Hypostase dessen, was man hofft, der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Die Crux Interpretum liegt in der Übersetzung und freilich dann auch Auslegung des Begriffs Hypostasis. Für die lateinischen Kirchenväter und die Theologen des Mittelalters stand fest, dass das Wort mit Substantia wiederzugeben sei. So lautet dann auch die Übersetzung der Vulgata: Est autem fides, sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. Bei Thomas von Aquin wird der Begriff Substantia dahin modifiziert, dass er den anfangshaften Glauben bezeichnet, in dem wie in einem Keim aber das Ganze enthalten ist. Bei Luther dagegen vollzieht sich nun, bedingt durch seine Vereinseitigung des Glaubensbegriffs zum sogenannten Fiduzialglauben, eine gravierende Veränderung, indem er Hypostasis, Substantia, nicht mehr im objektiven Sinn als einer in uns anwesenden Realität versteht, sondern im subjektiven Sinn als Ausdruck einer Haltung. Und entsprechend verlagert sich dann auch Elenchos Argumentum vom objektiven Beweis zu einer subjektiven Überzeugung. Und genau in dieser Spur Luthers steht der Text unserer Einheitsübersetzung, den der Papst so deutlich kritisiert hat. Die Richtigkeit der klassischen bis ins hohe Mittelalter unangefochtenen Übersetzung vindiziert der Papst noch durch einen Rückgriff auf den Vers 34 des vorausgehenden Kapitels, der da lautet: Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens, hyparchonton, freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz, hyparxin, habt, der euch bleibt. Die entscheidenden Begriffe, um die es jetzt geht, sind ta hyparchonta in der Vulgata Bona und hyparxis in der Vulgata Substantia. Das heißt, in der lateinischen Begrifflichkeit taucht hier Substantia noch einmal auf. Und der Papst sieht in diesem Vers eine Vorbereitung der Definition des hoffenden Glaubens, wie sie im Vers 11,1 uns begegnet. Der Verfasser des Hebräerbriefes unterscheidet also in 10,34 zwischen den Gütern, die die Existenzbasis absichern und insofern die Substanz des irdischen Daseins darstellen. Und davon unterscheidet er einen besseren Besitz, der bleibend ist und deshalb eine Substanz anderer Ordnung darstellt. Und nun ein Zitat: Die Querverbindung zwischen diesen beiden Arten von Substanz, von Unterhalt und materieller Basis hin zum Wort vom Glauben als Basis, als Substanz, die bleibt, ist nicht zu übersehen. Der Glaube gibt dem Leben eine neue Basis, einen neuen Grund, auf dem der Mensch steht, und damit wird der gewöhnliche Grund, eben die Verlässlichkeit des materiellen Einkommens, relativiert. Ende des Zitats. Dieser Vers 10,34 bekräftigt also die Richtigkeit der Auslegung von Hebräer 11,1 in einem objektiven Sinn und stellt eine erhebliche Anfrage oder erhebliche Zweifel dar gegenüber der Einheitsübersetzung, die wir in der Liturgie auch verwenden und damit unsere Gläubigen auf eine etwas schräge Fährte stellen. Nun zu einer Zwischenreflexion. An den biblischen Abschnitt schließt sich eine Zwischenreflexion an, in der zwei Fragen nachgegangen wird. Einmal die Frage, ewiges Leben, was ist das? Das sind die Nummern 10 bis 12. Und dann die Frage, ist die christliche Hoffnung individualistisch? Die Nummern 13 bis 15. Die Frage über das ewige Leben leitet der Papst mit dem Hinweis auf den Dialog am Beginn des Taufritus ein. Dort richtet der Taufspender an die Eltern beziehungsweise einen erwachsenen Taufbewerber die Frage, was begehrst du von der Kirche Gottes? Antwort, den Glauben. Und was gibt dir der Glaube? Das ewige Leben. An dieser Stelle darf ich meine Anmerkung nun auch hier einfügen. Denn auch hier stellt man wieder etwas Merkwürdiges fest. In dem Taufritus, den wir nun verwenden, und zwar seit der Reform des Zweiten Vatikanums, ist diese zweite Frage gar nicht mehr vorhanden. Wir fragen gar nicht mehr, und was gibt dir der Glaube? Und die Antwort, das ewige Leben, kommt nicht mehr in dem präzisen Sinn, sondern sie wird paraphrasiert. Das heißt, die Eltern können verschiedene Antworten geben. Aber diese präzise Vorgabe der Antwort, das ewige Leben, entfällt. An dieser Stelle erhebt sich nun die Frage, wollen wir das wirklich? Ewig leben. Und vielleicht haben die Liturgen, die verantwortlich sind für den Text, auf diese Frage schon ihre Antwort gehabt. Nun ein Zitat. Ewig, endlos weiterzuleben, scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, den Tod möchte man so weit hinausschieben, wie nur irgend möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben, das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein. Soweit das Zitat aus der Nummer 10. Dieses Paradox, das aber keineswegs nicht nur den modernen Menschen anficht, erläutert der Papst mit einem Text des heiligen Augustinus aus einem Brief an eine Dame Proba, einer Witwe und Mutter von drei römischen Konsuln, Verfasserin einer an Vergilverse anklingenden heilsgeschichtlichen Dichtung mit circa 700 Hexametern. Brevierbeter finden den Brieftext bei der Lectio Altera der Feria Quinta und Sexta in der 29. Woche des Jahreskreises. Der entscheidende Satz lautet: Est ergo in nobis quedam ut itadicam docta ignorantia. Sed docta spiritu Dei, qui adjuvat infirmitatem nostram. Es gibt da in uns eine gewisse wissende Unwissenheit, um es so auszudrücken, die aber vom Geist Gottes belehrt ist, der unserer Schwachheit aufhilft. Die Formel docta ignorantia, die sich Cusanus, Nikolaus Cusanus, zu eigen gemacht hat. Diese Formel gehört zu dem Paradox, dass wir auf ein Ziel ausgerichtet sind, das über die irdische Welt mit ihren Gütern hinausweist, dass wir nach diesem Ziel verlangen, aber es aus eigenen Kräften nie erreichen können. In diesem Paradox kommt die eigentliche Hoffnung zum Vorschein, die weiß, dass es ein ewiges Leben geben muss, ohne dass wir dieses Leben schon ganz begreifen, geschweige denn es uns vorstellen können. Die andere, die zweite Zwischenreflexion setzt sich mit einer Frage auseinander, die seit der Neuzeit als Einwand gegen die christliche Hoffnung vorgebracht wird. Nämlich die Frage, ist die christliche Hoffnung individualistisch? Henri de Lubac hat in der Einleitung zu seinem grundlegenden Werk Katholizism, Aspe Socio di Dogma, 1938, bereits Stimmen solcher neuzeitlicher Kritik gesammelt und ist diesem Einwand mit den Aussagen der Kirchenväter entgegengetreten, die das Heil immer als eine gemeinschaftliche Wirklichkeit angesehen haben. Zugleich wird auch dem Einwand begegnet, dass eine Ausrichtung auf das ewige Leben die Menschen von ihren irdischen Aufgaben ablenken würde. Und diesen Einwand widerlegt der Papst mit dem Beispiel des heiligen Bernhard von Clairvaux und seinen Ordensgründungen. Zitat: Die jungen Adeligen, die zu seinen Klöstern strömten, mussten sich zur Handarbeit bequemen. Bernhard sagt zwar ausdrücklich, dass auch das Kloster das Paradies nicht wiederherstellen könne, aber es müsse doch als eine Rodungsstätte praktischer und geistlicher Art das neue Paradies vorbereiten. Ende des Zitats. Der Papst beschließt seine Überlegung zu Weltflucht und Weltverantwortung mit der rhetorischen Frage: Sehen wir nicht gerade angesichts der gegenwärtigen Geschichte wieder, dass da keine positive Weltgestaltung gedeihen kann, wo die Seelen verwildern? Nun zum historischen Durchblick. An die Zwischenüberlegung schließt sich der historische Abschnitt an, die Nummern 16 bis 23. Genauso wenig wie die Pars Biblica das ganze Schriftzeugnis über die Hoffnung ausschöpfen wollte, genauso wenig folgt die Pars Historica der ganzen Erstreckung der Geschichte der Hoffnungstheologie. Der Papst beschränkt sich auf die Neuzeit, weil es in ihr zu einer massiven Umformung des Hoffnungsbegriffes gekommen ist. Deshalb lautet die Überschrift dieses Abschnittes: Die Umwandlung des christlichen Hoffnungsglaubens in der Neuzeit. Der Diskurs nimmt seinen Ausgang von der Frage, wie kam es dazu, dass die Rettung der Seele als Flucht vor der Verantwortung für das Ganze und so das Programm des Christentums als Heilsegoismus aufgefasst werden konnte, der sich dem Dienst für die anderen angeblich verweigert. Die Darlegung orientiert sich nun an drei Philosophen und arbeitet mit den drei Leitbegriffen Fortschritt, Vernunft und Freiheit. Beim englischen Renaissance-Philosophen Francis Bacon sieht der Papst die Neuzeit begründet. Er zitiert aus dem gegen das aristotelische Schrifttum der sogenannten Organa gerichtete Werk Novum Organum und verweist auf die Wissenschaftsutopie Nova Atlantis dieses Autors. Die von Bacon vertretene pragmatische und utilitaristische Weltsicht bestimmt fortan den Weg der Neuzeit. Auch die Hoffnung erhält nun eine neue, veränderte Gestalt. Sie wird mit dem Fortschritt gleichgesetzt und heißt nun Glaube an den Fortschritt. Aus dem Schrifttum des kritischen Idealisten Immanuel Kant werden zwei Werke herausgegriffen, die repräsentativ für zwei Phasen der Rezeption der Französischen Revolution stehen sollen. So schreibt Kant im Jahr 1792 ein Werk mit dem Titel Der Sieg des guten Prinzips über das böse Prinzip und die Gründung eines Reiches Gottes auf Erden, in dem der Kirchenglaube nun durch den bloßen Vernunftglauben abgelöst wird, soll das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, neu und anders bestimmt werden. Aber bereits drei Jahre später, 1795, erscheint nun die Schrift Das Ende aller Dinge und dort zeichnet der Philosoph ein anderes Bild. Nun rechnet er mit der Möglichkeit, dass der Fortschritt scheitern und ein verkehrtes Ende aller Dinge eintreten könnte. Er spekuliert sogar über die biblische Gestalt des Antichrists. Der dritte Philosoph, auf den der Papst Bezug nimmt, ist der Trierer Jude Karl Marx. Dieser hatte im Blick auf das infolge der Industrialisierung entstandene Proletariat erkannt, das nach der Revolution von 1789 nun eine noch radikalere fällig sei. Wenn die erste Revolution den Adel hinweggefegt hatte, so richtet die zweite sich nun gegen das Bürgertum selbst. Mit dem zusammen mit Friedrich Engels in Brüssel verfassten Manifest der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848 wird die Revolution des Proletariats auf den Weg gebracht, die dann am radikalsten in der Oktoberrevolution 1917 Russland verändert hat. Hinsichtlich der drei Leitideen zieht der Papst das folgende Resümee. Im 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen zerbricht der Fortschrittsglaube. Es wird an die drastische Formulierung von Theodor V. Adorno erinnert, Zitat, der Fortschritt sei genau gesehen, der Fortschritt von der Steinschleuder zur Megabombe. Was die Vernunft aber betrifft, hat sich immer mehr gezeigt, dass ihre neuzeitliche Eindimensionalität zu schweren Defiziten führt. Die Vernunft braucht den Glauben, um zu sich selbst zu kommen. Vernunft und Glaube brauchen sich gegenseitig, um ihr wahres Wesen und ihre Sendung zu erfüllen. Auch die Freiheit erweist sich immer mehr und stärker als ambivalent. Denn sie verlangt immer ein Miteinander von Freiheiten. Und zwar nicht nur von menschlichen Freiheiten, sondern in erster Linie das Miteinander von unendlicher, und das heißt göttlicher und endlicher menschlicher Freiheit. Aus dieser knappen Analyse der geistigen Gestalt der Neuzeit leitet der Papst die Forderung ab, eine Selbstkritik der Neuzeit im Dialog mit dem Christentum und seiner Hoffnungsgestalt ist notwendig. Da der Dialog immer ein Prozess auf beiden Seiten der Dialogpartner ist, verlangt die Selbstkritik der Neuzeit ebenso nach einer Selbstkritik des Christentums. Zitat: In die Selbstkritik der Neuzeit muss auch eine Selbstkritik des neuzeitlichen Christentums eingehen, das von seinen Wurzeln her sich immer wieder neu verstehen lernen muss. Ende des Zitats. Diese Selbstkritik des Christentums angesichts der Fragen der Neuzeit und der Postmoderne scheint mir ein programmatisches Thema des gegenwärtigen Pontifikats zu sein. Ich erinnere nur daran, dass Benedikt XVI. Beim letzten Treffen der Religionen in Assisi am 27. Oktober 2011 neben den Religionsvertretern auch Atheisten eingeladen hatte und so bekunden wollte, dass die Kirche bereit ist, auf den atheistischen Humanismus zu hören und seine Anfragen ernst zu nehmen, im Sinne der Bereitschaft zu einer Reinigung auch christlicher Positionen, die eben auch manchen Mehltau neuzeitlichen Denkens angenommen hatten. Nun zur systematischen Erhellung. Die Verkehrung der Hoffnungsgestalt in der Neuzeit macht eine Klärung und Profilierung der wahren Gestalt der christlichen Hoffnung umso dringlicher. Dies wird im letzten Abschnitt des ersten Hauptteils versucht, der die Nummern 24 bis 31 umfasst. Zur Unterscheidung des Christlichen greift der Papst eine Denkfigur auf, die auch bei anderen christlichen Denkern begegnet. So hat zum Beispiel Joseph Pieper diese Denkfigur an der französischen Sprache festgemacht. Er weist darauf hin, während wir im Deutschen nur ein Wort, einen Begriff für die Hoffnung besitzen, steht der französischen Sprache zwei Begriffe zur Verfügung, deren Spezifikum darin besteht, dass sie eine je unterschiedliche Beziehung zum Plural haben. Das Wort Espoir tendiert zum Plural und bezeichnet die vielen Dinge, die man erhoffen kann. Das Wort Espérance dagegen scheint den Plural auszuschließen und nur die eine einzige Hoffnung zu bezeichnen. Bei Benedikt lautet diese Denkfigur so: Wir brauchen die kleineren oder größeren Hoffnungen, also im Plural, die uns Tag um Tag auf dem Weg halten. Aber sie reichen nicht aus ohne die große Hoffnung, Singular, die alles andere überschreiten muss, Diese große Hoffnung kann nur Gott sein, der das Ganze umfasst und der uns geben und schenken kann, was wir allein nicht vermögen. Soweit das Zitat. Den vielen kleinen, aber für unser Leben so wichtigen Hoffnungen, der Hoffnung des Kranken auf Genesung, des Arbeitssuchenden auf Arbeit, des Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz, des Verliebten auf die richtige Wahl des Geliebten, all den vielen und wechselnden Hoffnungszielen, die aber alle durch den Tod bedrängt und bedroht sind, steht die eine große Hoffnung gegenüber, die über den Abgrund des Todes hinausgreift und die aber nur der eine Gott uns schenken kann. Diese Hoffnung, die sich auf das ewige Leben, auf die Fülle des Lebens ausstreckt, wird in der christlichen Tradition als die theologale Hoffnung bezeichnet. Sie markiert das unterscheidend Christliche am Hoffnungsbegriff. Eine ältere Terminologie, deren sich aber der Papst nicht bedient hat, drückte diesen Unterschied auch mit der Begrifflichkeit natürliche und übernatürliche Hoffnung aus. Die theologische Hoffnung, die ihren Grund in der Auferstehung Christi hat, in seinem Sieg über Sünde und Tod, ist ein Geschenk Gottes. In diesem Sinn gilt, dass wer Gott nicht kennt, zwar vielerlei Hoffnungen haben kann, aber im Letzten ohne Hoffnung, ohne die große, das ganze Leben tragende Hoffnung ist. Die wahre, die große und durch alle Brüche hindurch tragende Hoffnung des Menschen kann nur Gott sein. Der Gott, der uns bis ans Ende, bis zur Vollendung geliebt hat und liebt. Und nun wenden wir uns dem praktischen Teil der Enzyklika zu. Im zweiten Hauptteil werden aus dieser soeben gezeichneten Wesensgestalt der christlichen Hoffnung einige praktische Folgerungen gezogen. Der Papst überschreibt diesen Teil mit Lern- und Übungsorte der Hoffnung. Und er nennt an erster Stelle das Gebet als Schule der Hoffnung. Ein vorzüglicher Lernort der christlichen Hoffnung ist das Gebet. Der heilige Thomas von Aquin drückt den Wesenszusammenhang von Gebet und Hoffnung mit der Formel Petitio est interpretativa spei aus. Das heißt, im Gebet spricht sich die Hoffnung selbst aus. Und die Hoffnungskraft des Gebetes erläutert der Papst wieder an einem Beispiel, diesmal an der Gestalt des im Jahr 2002 verstorbenen vietnamesischen Kardinals Van Thuan, der 13 Jahre im Gefängnis verbringen musste und der in einem Buch erzählt, wie das Gebet ihm geholfen hat, diese schrecklichen Jahre zu überstehen. Ein anderer Übungsort der Hoffnung ist Tun und Leiden. Sowohl die Actio, sowohl in der Actio wie in der Passio realisiert der Mensch Hoffnung. Zunächst wendet sich der Papst der Verbindung von Tun und Hoffnung, also Actio und Hoffnung zu. Da aber zum menschlichen Tun auch das Misslingen, ja das Scheitern gehört, erhält die Hoffnung gerade in dem Zusammenhang einen wichtigen Stellenwert. Sie versichert uns nämlich, dass wir nicht die einzigen Bauleute sind und dass das Gelingen der Weltgeschichte nicht allein von uns abhängt. In diesen Zusammenhang gehört die Wahrheit, die der Dichter Josef von Eichendorff in der letzten Strophe seines Gedichtes »Der Umkehrende«, wie mir scheint, sehr eindrücklich in Worte gefasst hat. Da heißt es: Du bist der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen, darum so klag ich nicht. Mit dem Bild vom Schauen des Himmels evoziert der Dichter die Hoffnung. Existenziell bedrängender, freilich, ist die Frage nach dem Zusammenhang von Leiden, Passio und Hoffnung. Zunächst weist der Papst auf die Wurzel des Leidens hin. Zitat: Es folgt zum einen aus unserer Endlichkeit, zum anderen aus der Masse der Schuld, die sich in der Geschichte angehäuft hat und auch in der Gegenwart unaufhaltsam wächst. Ende des Zitats. Endlichkeit und Schuld, das Malum Physicum und noch mehr das Malum Morale, bilden die Ursachen der vielfältigen Leiden. Wir müssen alles tun, um das Leid zu überwinden, aber es aus der Welt zu schaffen, vermögen wir nicht. So wird das Verhältnis zum Leid und zu den Leidenden zu einem Kriterium, das heißt zu einem Erkennungszeichen wahrer Humanität. Dem christlichen Glauben kommt in der Geschichte der Humanität gerade diese Bedeutung zu, dass er im Menschen auf neue Weise und in neuer Tiefe die Fähigkeit zu diesen für seine Menschlichkeit entscheidenden Weisen des Leidens entbunden hat. Zu diesen Weisen des Leidens zählen die Leiden mit und für die anderen, das Leiden um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen, aber auch das Leiden aus Liebe. Diese Haltungen wahrer Menschlichkeit, zu denen freilich auch Menschen außerhalb des Christentums fähig sind, wie der Ausruf der Antigone beweist, nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da, erhalten aber vom christlichen Glauben her eine starke Stütze. An dieser Stelle berührt der Papst kurz eine Frage, die in der modernen Theologie, zunächst ausgehend von evangelischen Theologen, aufgeworfen worden ist. Die Frage nämlich, ob Gott leiden kann. Das sogenannte Apathie-Axiom der alten Kirche hat diese Frage klar verneint. Doch öffnet sich bereits bei Bernhard von Clairvaux ein neuer Zugang zu dieser schwierigen Frage. Der Papst zitiert das großartige Wort des Heiligen aus seinen Predigten zum Hohen Lied, wo es heißt: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Damit wird, ohne das Apathie-Axiom außer Kraft zu setzen, impassibilis est Deus, doch ein freiwilliges Leiden aus Liebe, eine Compassio, sed non incompassibilis zugestanden. Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden. Der Mensch ist Gott so viel wert, dass er selbst Mensch wurde, um mit dem Menschen mitleiden zu können, ganz real in Fleisch und Blut, wie es uns in der Passionsgeschichte Jesu gezeigt wird. Von da aus ist in alles menschliche Leiden ein Mitleidender, Mittragender hineingetreten. In jedem Leiden ist von da aus die Consolatio, der Trost der mitleidenden Liebe Gottes anwesend und damit der Stern der Hoffnung aufgegangen. Der Papst erinnert auch an eine früher weit verbreitete katholische Frömmigkeitspraxis des sogenannten Aufopferns der Mühen des Alltags. Durch diese Intention werden die Verdrießlichkeiten des täglichen Lebens in einen größeren Sinnzusammenhang eingerückt und geistlich mit dem Leiden Christi verbunden. Schließlich greift der Papst das Thema des Gerichtes aus. Es darf daran erinnert werden, dass Josef Ratzinger im Jahr seiner Bischofsweihe, in der zusammen mit dem Regensburger Dogmatiker Johann Auer herausgegebenen kleinen katholischen Dogmatik, als seinen einzigen Beitrag eine Eschatologie veröffentlicht hat. Und genau diese Eschatologie bildet die umfassendere Folie zu seinen hier knapp geäußerten Gedanken. Seine Überlegungen knüpfen an den Protest der Atheisten des 19. und 20. Jahrhunderts angesichts der Theodizee-Frage an und würdigen das Postulat Theodor W. Adornos nach einer Auferstehung des Fleisches als unerlässlicher Bedingung wirklicher Gerechtigkeit. Und hier fällt auf, dass das Zitat, das der Papst in der Enzyklika aus Adorno, Negative Dialektik, ist das Werk, zitiert, dass er das genau in seiner Eschatologie ausführlicher darlegt. Zitat, die Frage der Gerechtigkeit ist das eigentliche, jedenfalls das stärkste Argument für den Glauben an das ewige Leben. Das bloß individuelle Bedürfnis nach einer Erfüllung, die uns in diesem Leben versagt ist, nach der Unsterblichkeit der Liebe, auf die wir warten, ist gewiss ein wichtiger Grund zu glauben, dass der Mensch auf Ewigkeit hin angelegt ist. Aber nur im Verein mit der Unmöglichkeit, dass das Unrecht der Geschichte das letzte Wort sei, wird die Notwendigkeit des wiederkehrenden Christus und des neuen Lebens vollends einsichtig. In der Perspektive der Forderung nach endgültiger Gerechtigkeit erweist sich das Gericht also als ein Bild und ein Anstoß, ein Impuls der Verantwortung und der Hoffnung. Ein beeindruckender Text aus dem Gorgias des Platon belegt, dass dieser Philosoph der Wahrheit eines gerechten eschatologischen Gerichts bereits sehr nahe gekommen ist. Was den Ausgang des Weltgerichts betrifft, nennt der Papst die Möglichkeit der Hölle und des Himmels. Zitat, es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist. Menschen, die dem Hass gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Dies ist ein furchtbarer Gedanke. Aber manche Gestalten gerade unserer Geschichte lassen in erschreckender Weise solche Profile erkennen. Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen. Die Zerstörung des Guten ist unwiderruflich. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Ein Zitat aus der Nummer 45. Auf den Normalfall menschlicher Existenz aber antwortet die Lehre vom Fegfeuer mit der Möglichkeit postmortaler Reinigung. Der Papst verweist auf die frühjüdische Vorstellung von Zwischenzustand. Er legt 1 Korinther 3, 12 bis 15 als das klassische Schriftzeugnis der Fegfeuerlehre aus und schließt sich der Meinung einiger neuerer Theologen an, Zitat, dass das verbrennende und zugleich rettende Feuer Christus ist, der Richter und Retter. Ende des Zitats. Wir werden wohl nicht fehlgehen bei der Annahme, dass er hier vor allem an die personale Zentrierung der Eschatologie bei Hans Urs von Balthasar gedacht hat. Dieser hatte die Formel geprägt, Zitat, Gott ist das letzte Ding des Geschöpfs. Er ist als gewonnener Himmel, als verlorener Hölle, als prüfender Gericht, als reinigender Fegefeuer. Ende des Zitats. Im Zusammenhang mit dem Fegfeuer ist dem Papst der Gedanke wichtig, dass die Lebenden mit den Verstorbenen, die sich im Zustand der Reinigung befinden und die von der Volksfrömmigkeit als arme Seelen bezeichnet werden, verbunden bleiben und ihnen etwas Gutes erweisen können. Dem Einwand und der Frage, ob auf die Begegnung zwischen Gott und der armen Seele ein Dritter Einfluss nehmen könne, antwortet die Feststellung, dass der Mensch keine Monade sei. Zitat, unsere Existenzen greifen ineinander, sind durch vielfältige Interaktionen miteinander verbunden. Keiner lebt allein, keiner sündigt allein, keiner wird allein gerettet. Ende des Zitats. Im Gebet für die Verstorbenen also verwirklichen wir die gemeinschaftliche, die soziale Dimension der Hoffnung. Unsere Hoffnung ist immer wesentlich auch Hoffnung für die anderen. Nur so ist sie wirklich auch Hoffnung für mich selbst. Der Schluss der Enzyklika greift das im Marienhymnus Ave Maristella besungene Motiv des Meersterns auf und wendet sich in einem langen Gebet unmittelbar an die Gottesmutter, die als Stern der Hoffnung unseres Unterwegsseins, unser Unterwegssein zum himmlischen Ziel erhält. Nun noch der zweite Teil mit dem Versuch einer ganz kurzen Würdigung. Was beim Erscheinen einer Enzyklika die Vatikanisten gewöhnlich an erster Stelle beschäftigt, ist nicht der Inhalt, sondern die Spekulationen über die möglichen Ghostwriter. Bei der Enzyklika Deus Caritas Est hat sich Kurienkardinal Paul Josef Cordes damals selbst geoutet und erklärt, dass Benedikt einen von ihm, Cordes, noch unter dem Pontifikat Johannes Pauls II. Für eine Caritas-Enzyklika erstellten Entwurf überarbeitet und diesem einen neuen theologischen Teil vorangestellt habe. Über mögliche Zulieferer zu dieser von uns betrachteten Enzyklika Spe Salvi ist mir nichts bekannt geworden. Der Text selbst lässt meines Erachtens keine Brüche erkennen. Er ist aus einem Guss geformt und spricht die Diktion des Papstes, die wir von seinen theologischen Werken her erkennen. Ich meine nicht, dass Benedikt es notwendig hatte, für diese theologische Enzyklika einen großen Schar von Beratern konsultieren zu müssen. Das größere Problem wird in der Übersetzung, in die lateinische Übersetzung bestanden haben. Denn hier mussten die Latinisten ihren klassischen Wortschatz schwer erweitern, um die Germanismen des deutschen Papstes ins Lateinische zu transponieren. Ich habe einige Stellen nachgelesen und mich erfreut an der Kunst dieser vatikanischen Latinisten. Auch der Anmerkungsteil weist keine Besonderheiten auf. Von den 40 Fußnoten verweisen 9 auf den Katechismus der katholischen Kirche und 7 beziehen sich auf Schriften des heiligen Augustinus, also des Lieblingstheologen unseres Papstes. Benedikt XVI. Hat in Spe Salvi ein großes Thema der Theologie, aber auch des christlichen Lebens aufgegriffen. Er hat in eigenständiger Weise einige Aspekte aus diesem komplexen Themenzusammenhang beleuchtet, andere nur kurz gestreift oder unerwähnt gelassen. Im Unterschied zu Thomas von Aquin, der seinen Hoffnungstraktat im Rahmen der Tugendlehre der Summa Theologiae Secunda Secundae entfaltet und damit seinen Darlegungen einen moraltheologischen Duktus verleiht, geht Benedikt in einer betont dogmatisch-systematischen Weise an die Thematik heran und setzt sich vor allem mit Fragestellungen der Neuzeit und das heißt des modernen Menschen auseinander. Er vermeidet in seiner Enzyklika weitgehend die technische Fachsprache. Er bemüht sich, seinen Gedankengang in Beispielen zu konkretisieren, um mit Bildbegriffen oder Metaphern anschaulich zu machen. Die vielen Fragesätze, die in dieser Enzyklika begegnen, wollen das Problembewusstsein wecken, bringen aber zugleich den Willen zum Ausdruck, dass die kirchliche Lehrverkündigung von der Hoffnung in einer dialogischen Form sich den suchenden Menschen zu nähern versucht. Im Übrigen aber fehlt es uns noch am historischen Abstand, um wirklich ermessen zu können, welchen Stellenwert einmal diese Enzyklika Spe Salvi in der Lehrverkündigung vom Papst Benedikt einnehmen und behaupten wird, denn wir dürfen sicher noch die eine oder andere Enzyklika von ihm erwarten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.